Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Uli Steck war Extrembergsteiger, der aus meiner Sicht Beste, den die Schweiz in den letzten Jahren hervorgebracht hat. Er hält den Speed-Rekord an der Eiger Nordwand mit 2 Stunden 22 und er war auf allen möglichen hohen Bergen der Welt, auf allen möglichen und unmöglichen Routen. Martin Luther war Reformator. Wir haben ihn jetzt gerade 10 Jahre lang, wenn man es genau nimmt, gefeiert, weil er vor allen Dingen durch das, was er sagte und schrieb, aufstand gegen ein ungerechtes System, gegen falsche Gottesbilder. Seine Theologie hat Kirche und Gesellschaft bis heute verändert. Und das hier ist Hans-Jürgen. Hans-Jürgen ist schlau, das sieht man an seiner Brille. Und er sieht gut aus, das sieht man einfach so. Und deshalb sind Silvi und Carla auch ziemlich verliebt in Hans-Jürgen. Jetzt ist Hans-Jürgen allerdings nur verliebt in Silvi. Und die beiden kommen tatsächlich zusammen und sie leben bis ans Ende ihrer Tage glücklich als Paar. Was diese drei verbindet, ist Leidenschaft. Die Leidenschaft für den Bergsport, die Leidenschaft für Veränderung von Missständen, die Leidenschaft für eine Frau. Was diese drei verbindet, sind gute Dinge, die sie erreicht haben, legendäre sportliche Leistungen, die Reformation und hier bei Hans-Jürgen eine große Liebesgeschichte. Was diese drei aber auch verbindet, ist der Schmerz, den ihre Leidenschaft in die Welt gebracht hat. Uli Steck ist tot, abgestürzt am Berg. Und er hinterlässt eine Frau und Familie und Freunde, die trauern. Und Martin Luther hat die Kirche reformiert, aber er hat sie auch gespalten. Das war auch ein schmerzhafter Prozess. 100 Jahre später hatten wir die Konfessionskriege. Und das Glück von Hans-Jürgen und Silvi, so groß das ist, so groß ist der Schmerz von Carla, die noch lange ihrem Traumprinzen nachtrauert. Wir hören jetzt diesen Text, der es in sich hat, der uns heute zufällig über den Weg läuft. Miriam wird ihn vorlesen aus Matthäus 10, 34 bis 39.
Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien, die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden.
Diese Worte klingen im Mund des Mannes, der Gewaltlosigkeit predigte, falsch. Sie klingen in seinem Mund falsch, vor allen Dingen wegen einem Wort. Und dieses Wort ist das Wort Schwert. Ich bin gerade so ein bisschen im Game of Thrones Fieber. Allerdings die Bücher, nicht die Serie. Aber ich nehme mal an, dass in Büchern wie in der Serie das dasselbe ist, dass Schwerter in dieser Sage eine gewisse Rolle spielen. Schwerter bedeuten in dieser Geschichte zum einen Macht. Mächtige Männer haben berühmte Schwerter und diese Schwerter haben manchmal auch berühmte Namen. Schwerter regieren die 7 Königslande. Schwerter schützen das Reich. Ich bin das Schwert in der Dunkelheit, so schwört die Nachtwache auf dieser eisigen Mauer gegen diesen kalten Feind aus dem Norden. Macht. Schwerter stehen in dieser Geschichte allerdings auch für, also wer das kennt, diese Serie oder das Buch kennt, der weiß, wie viel Gewalt da drin vorkommt. Schwerter werden dort andauernd benutzt, um grausame Dinge zu vollziehen. Schwerter sind bei Game of Thrones dauernd blutig. Grausame Menschen benutzen ihre Schwerter und unterlegene Menschen leiden oder sterben an ihrer Schärfe. Macht und Gewalt. Ein Schwert kannst du wahrscheinlich nur so lange mit Heldentum und Ritterlichkeit in Verbindung bringen, wie du nicht mal erlebt hast, was ein Schwert eigentlich so macht. Und jetzt sagt Jesus sowas hier: Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. In Zeiten, wo Religion und Gewalt in manchen Teilen unserer Erde plötzlich wieder Hand in Hand gehen, klingt das erstmal einigermaßen schlimm. Ruft hier einer zu den Schwertern, muss man sich ja fragen. Ruft hier Jesus zu den Schwertern. So, und ich nehme an, das garantiert, das ist in sich ein Widerspruch, ne? Ich nehme es an, dass Menschen, die Gewalt für ein legitimes, für ein in Ausnahmefällen legitimes Mittel auch der christlichen Religion gehalten haben, dass die sich auf diesen Satz von Jesus berufen haben. Ich habe das nicht nachgeprüft, aber ich würde fast darauf wetten. Und dass sie natürlich dann einfach ausblenden, was Jesus sonst noch so zu Schwert und Gewalt gesagt hat. Ich zitiere ihn mal. In demselben Evangelium, dem Matthäus-Evangelium, was ihr eben gehört habt, sagt Jesus an anderer Stelle solche Sachen. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Und als er dann am Ende seines Lebens selbst Opfer von Gewalt wird und Leute kommen und ihn verhaften, da zieht einer seiner Freunde ein Schwert. Man fragt sich immer, hatten die Schwerter dabei? Also er zieht es jedenfalls und schlägt einem dieser Leute, die ihn da verhaften wollen, ein Ohr ab. Und dann sagt er, steck dein Schwert zurück, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durchs Schwert umkommen. Also sozusagen Gewalt gebiert immer nur Gewalt. Jesus stand unmissverständlich für konsequente Gewaltlosigkeit. Was aber soll das dann hier, dass er sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert? Wie bringen wir das zusammen? Jetzt muss man den Text genauer lesen. Das habe ich gemacht. Das ist ja auch irgendwie mein Beruf, ne? Und man muss gleichzeitig ein bisschen damit klarkommen, dass Jesus manchmal bewusst provokant formuliert. Was dieser Text sagt, ist, der Glaube an diesen Mann bringt nicht Frieden, sondern Schmerz und Konflikt in dein Leben. Das steht hier. Ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien, die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Hier steht also, dass Glaube Schmerz und Konflikt ins Leben bringt, und das ist irritierend genug. Es ist aber ein Unterschied, ob Schmerz in unser Leben kommt, weil wir zum Schwert greifen. Das steht hier nicht. Dagegen hat sich Jesus strikt gewehrt. Im Grunde sagt er jetzt ziemlich nüchtern, andere werden das tun. Andere werden das tun. Die ersten Christen, die diese Texte gelesen haben, die im ersten Jahrhundert im Römischen Reich lebten, für die war das ganz praktisch, was Schwert in ihrem Leben bedeutet. Es konnte lebensgefährlich sein, sich zu diesem Jesus von Nazareth zu bekennen. So. Also darum geht's hier, das Leben wird schmerzhaft, wenn einer glaubt. Und das hatte damals einen bitteren Praxisbezug, hat es heute in manchen Gegenden dieser Erde auch noch. Die Frage ist, was machen wir damit? Heute hier in Würzburg oder irgendwo in Deutschland, in Westeuropa, dieses martialische Bild vom Schwert, ist das nicht wirklich zu mittelalterlich für unsere Lebensverhältnisse? Wie müssen wir das übersetzen? Heißt das übersetzt für unsere Lebenswelt, ich bin nicht gekommen, Wohlstand zu bringen, sondern die Kirchensteuer? Ist auch nicht schön. Das ist unser Schmerz, wenn wir glauben. Ich bin nicht gekommen, Spaß zu bringen, sondern ich werde ihn ein bisschen reglementieren. Ich bin nicht gekommen, irgendwie lange ausschlafen zu bringen, sondern sonntags morgens früh aufstehen zu bringen und in harten Kirchenbänken zu sitzen oder hier schon in aller Herrgottsfrühe Technik aufzubauen. Ich bin nicht gekommen, Freiheit zu bringen, sondern das Spießbürgertum. Ist das der Schmerz in Westeuropa, den wir manchmal so ein bisschen haben, wenn wir glauben? Wie übersetzen wir diesen Text, wenn Glauben nicht gefährlich ist? So nicht, wie ich es gerade gemacht habe. Ich nehme an, das wisst ihr. Mit diesen Playmobil-Figuren habe ich ja vorher versucht, ein Wort zu etablieren, was zwar nicht im Text steht, aber von dem ich sagen will, Davon redet der Text eigentlich. Es kann uns vielleicht helfen, diesen Text in unser Leben zu übersetzen. Und dieses Wort lautet Leidenschaft. Leidenschaft. Also diese den Menschen völlig ergreifende Emotion, diese Begeisterung und Liebe zu einer Person, einer Sache, einer Idee, die aber durchaus auch Schmerzhaftes ins Leben bringt. Ins eigene oder in das von anderen. Und das schwingt ja in dem Wort selbst mit. Leidenschaft. Hast du schon mal so sehr das Herz an irgendwas verloren, dass Leute, die ich kannte, gesagt haben, dass sie mindestens heimlich, oder du hast es gesehen, den Kopf geschüttelt haben? Hast du schon mal so sehr das Herz an etwas verloren, dass Leute sich Sorgen um dich machten oder dachten, du hättest den Verstand verloren oder ein bisschen hattest du ihn auch verloren? Leidenschaft lässt sich durch den Verstand selten beherrschen. Also sei mal ein bisschen vernünftig, das sagt der Leidenschaftliche selten und das hört er gar nicht gern. Das macht die Kraft der Leidenschaft aus, aber das ist auch das Gefährliche an der Leidenschaft. Leidenschaft kann dich auf Wege führen, die du nie hättest gehen sollen. Uli Steck hätte sie vielleicht nie gehen sollen. Aber Jesus, so verstehe ich ihn hier, nennt Glauben ziemlich radikal und auch ohne das irgendwie abzumildern und gegen Missverständnisse zu bewahren, leidenschaftlich. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als in die Berge gehen, sollte es lassen. Ja, so. Wer nicht sein Kreuz auf mich nimmt und mir nachfolgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Das ist so deutlich, was Jesus hier sagt, dass du als Ausleger fast ein bisschen in der Versuchung bist, das abzumildern und zu sagen, ja, jetzt, das hat er natürlich jetzt auch so nicht gemeint. So. Glaube ist also, wenn man das ernst nimmt, laut Jesus eine so leidenschaftliche Liebe zu Gott und eine so entschlossene Entscheidung, einen Weg zu gehen, wie Jesus ihn ging, dass darunter eventuell andere Beziehungen und Menschen leiden. Und wenn ich das lese, und das ist jetzt nicht nur so ein Spruch, das meine ich tatsächlich so, das werdet ihr auch gleich merken, dann würde ich Jesus am liebsten widersprechen. Ich würde am liebsten sagen, Jesus, was redest du eigentlich da so unüberlegt daher? Findest du das wirklich gut, wenn der religiöse Ego-Trip eines Menschen zu tiefen Zerwürfnissen in der Familie führt? Ist das wirklich, findest du das gut? Hast du mal gesehen, wie das ist, wenn einer so krass auf eine Ideologie abfährt, dass er nicht mehr erreichbar ist für die anderen? Wenn einer so enthusiastisch in eine Richtung geht, findest du das gesund, wenn andere ihm mit Vernunft nicht mehr beikommen? Das würde ich ihn am liebsten fragen. Und mein Tipp ist, mein Rat, tut das auch. Fragt solche Texte solche Fragen. Wenn euch so ein Text begegnet, und der begegnet uns ja heute ein bisschen zufällig, können wir nichts für, dass der jetzt heute dran ist, dann ringt mit diesem Text, streitet mit diesem Text, widersprecht ihm, wehrt euch, weil der hält das aus. Der ist 2000 Jahre alte heilige Schrift. Der hat schon 2000 Jahre Fragen überstanden. Der hält das aus. Der verkraftet Auseinandersetzungen. Und wenn wir uns mit einem Text auseinandersetzen, anstatt ihn einfach nur so zu schlucken, dann bekommt er eigentlich eher die Möglichkeit, für uns lebendig zu werden. Also setze ich mich mit diesem Text auseinander, streite mit ihm, ärgere mich an ihm. Und der andere Rat ist, lass ihn sagen, was er sagen will. Also hör hin. Lass ihn an dich ran. Mich ärgert also, was Jesus hier sagt. Und gleichzeitig denke ich, Jesus hat selten Dinge gesagt, die dumme Dinge waren. Irgendwie nie. Und 2000 Jahre lang sind Menschen diese Worte wertvoll. Also höre ich sie. Ärger mich, streite mit ihnen und höre ich sie. Und was höre ich hier? Ich höre, dass hier Jesus Leidenschaft fordert. Mit martialischen Bildern. Ich höre und lasse mich fragen, Christoph, was ist eigentlich mit deiner Leidenschaft? Und ist das wirklich wahr, dass die größte Gefahr, in der die Kirche und die Christenheit in unserem Land steht, die ist, dass wir zu enthusiastisch, zu abgedreht, irgendwie illusionären Zielen hinterherrennen und dabei die Realität vergessen? Ist das die Gefahr, in der die Kirche steht oder ich oder wir? Oder vielleicht doch eher unsere Gleichgültigkeit und unsere lähmende Zögerlichkeit und unsere Rücksicht auf alles Mögliche? Mich ärgert das und ich lasse mich das trotzdem fragen. Weil ich weiß, dass Leidenschaft oder dass ohne Leidenschaft auch nichts Großes passiert. Du kommst nicht in 2 Stunden 22 auf die Eiger Nordwand hoch, wenn du nicht Leidenschaft hast. Du kannst es vielleicht für Quatsch halten, aber es ist immer eine Leistung. Du reformierst auch keine Religion oder keine Kirche oder keine Gesellschaft ohne Leidenschaft. Es entsteht keine Liebesgeschichte ohne Leidenschaft. Also fragt mich dieser Text, und mir scheint, dass er euch und uns fragt, wollt ihr Leidenschaft riskieren? Auch wenn das gefährlich ist, auch wenn das Schmerzen bringt. Wollt ihr? Oder wollt ihr zu Hause bleiben und Bücher lesen und Serien gucken, wo Abenteuer passieren, weil ihr selbst halt weniger erlebt? Das ist die Frage, die dieser Text mir sagt. Wissen sollte man, dass Jesu eigenes Leben und seine Leidenschaft, so wie er Leidenschaft meint, zu Leiden führt. Niemals zu Fanatismus, aber zu Leiden. Weil er als Person gewordene Liebe Gottes auf Macht und auf Gewalt verzichtete, stirbt er am Ende. Sieht das nicht großartig aus? Vor allem in der Kamera. Stirbt er am Ende an einem Kreuz. Er stirbt nicht an einem Schwert, aber ein Kreuz wird zu seinem Schwert. Und seine Leidenschaft wird Passion. Und trotzdem dieser Mann an einem Kreuz stirbt, flüstert mir der Gekreuzigte heute noch zu, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es erhalten. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.